Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
In den 1980er Jahren waren Sie an Abrüstungsverhandlungen mit den US-Amerikanern beteiligt. Warum sind Sie der Ansicht, dass die Lage jetzt noch schlechter ist als zur Zeit des Kalten Krieges? Sie haben einmal erzählt, dass in den UdSSR-Regierungskreisen echte Panik ausbrach, als Reagan sein Programm für Sternkriege verkündete.
Nun, das US-Programm Strategic Defense Initiative, auch das Star Wars-Programm genannt, wurde in der Tat zum Alpdruck für die sowjetische Führung, für Generalsekretär Andropow, obwohl es sich im Nachhinein herausstellte, dass das Programm eine Täuschung war und einfach die Sowjetunion in neue Militärausgaben stürzen sollte. Doch im Gegenzug wurde die Operation RIAN, Atomraketenangriff, gestartet, bei der die Sowjetunion sogar ihre Militäraufklärer aus der Botschaft nachts zum Pentagon rennen ließ, um nachzuschauen, ob da Licht brennt. Denn das wäre ein Indiz dafür, dass ein enthauptender nuklearer Erstschlag gegen uns in Vorbereitung ist. Damals waren wir leider, in der Tat, an den Rand des Krieges getreten und konnten erst davon wegkommen, als Gorbatschow an die Macht kam. Doch damals gab es eine gewisse Vorhersehbarkeit. Da standen sich zwei Welten, zwei Entwicklungskonzepte, die beiden stärksten militärpolitischen Blocks gegenüber. Nichtsdestoweniger kam man nach der Berlin-Krise von 1961, nach der Kuba-Krise von 1962 doch zum Verständnis, dass man vom Rande dieses Abgrunds abrücken sollte. Deswegen verabschiedeten wir im Jahr 1986 eine wichtige gemeinsame Erklärung mit den US-Amerikanern, dass es im Nuklearkrieg keine Sieger geben kann und er nie geführt werden darf. Und jetzt befinden wir uns, meiner Ansicht nach, zumindest dem Niveau der Rhetorik nach, schon irgendwo jenseits der Grenze des Kalten Krieges. Viele führende russische Wissenschaftler erklären, wir seien fast schon mitten im Kalten Krieg 2.0 oder in einer Hybridversion des Kalten Krieges, und viele sehen uns gar in der Situation der 1930er Jahre vor einem großen, weltumfassenden Konflikt. Und leider fehlt es unseren Partnern an Verständnis dafür, wie gefährlich die Lage ist. Mit Sachen wie Nuklearwaffen oder gar einem nuklearen Krieg ist schlicht nicht zu spaßen. Und jetzt wird die Öffentlichkeit dahingehend konditioniert, dass es vielleicht ja gar nicht schlimm sei, dass er irgendwo einmal stattfindet, so ein kleiner nuklearer Konflikt.
Sprechen wir direkt von der nuklearen Bedrohung. In Russland sehen viele Experten die gegenseitige nukleare Abschreckung als etwas Nützliches an. Zu diesen gehören Sie, wie ich verstehe, nicht. Warum nicht?
Naja, das ist gleichzeitig wahr und falsch. Einerseits teile ich die Ansicht unserer militärpolitischen Führung voll und ganz, und sie wird im Wesentlichen auch von den anderen 5 offiziellen nuklearen Großmächten, den ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates, geteilt. Ein vollständiger Verzicht auf Nuklearwaffen, und Sie kennen ja zum Beispiel den Atomwaffenverbotsvertrag, wäre, wie der russische Diplomat Lavrov es ausdrückte, naiv und gehört dem Reich der Fiktion an. Davon kann man nicht ernsthaft sprechen, solange die Lage derart angespannt bleibt. Doch andererseits, diese Lage zu konservieren, auszusitzen, die Hände in den Schoß gesenkt und zu erklären, dann soll es eben so sein, wäre dasselbe, um es mit einem Alltagsbeispiel darzustellen, als ob wir beide jetzt bereit wären, uns gegenseitig zu ermorden und das als einen Pfand unserer robusten Freundschaft darstellen würden. Da bin ich doch der Ansicht, dass natürlich keine raschen Schritte angebracht sind, man aber dennoch daran arbeiten muss, die Bedrohung durch einen nuklearen Konflikt sowie das Niveau der nuklearen Konfrontation zu senken, ohne die nationale Sicherheit preiszugeben. Leider ist dieser Prozess ins Stocken geraten, gelinde ausgedrückt, beziehungsweise er hat sich aufgehängt. Das ist schade, wie ich betonen will. Denn soweit ich das verstehe, ist unsere Landesführung dazu bereit und gab dies mehrfach bekannt.
Nun gibt wiederum Trump neuerdings immer öfter Erklärungen über eine Verlagerung des Wettrüstens in den Weltraum ab. Sind das denn nun nicht genau dieselben Star Wars, von denen Reagan sprach? Wie bewerten Sie die Chancen einer solchen Entwicklung?
Nun, diese Gefahr besteht. Das Thema geht mir besonders nahe, weil ich mich längere Zeit mit dem Problem der Nichtverlegung von Waffen in den Weltraum beschäftigte und weil sie dort mit einem faktisch globalen Wirkungspotenzial sehr gefährlich sein können. Wir boten der ganzen Welt mehrfach an. Lasst uns ein Abkommen schließen, damit das ausbleibt. Sprechen wir uns ab, um ein Wettrüsten zu vermeiden. Es gab eine bekannte russisch-chinesische Initiative, mit der wir seinerzeit auf der UN-Generalversammlung vorstießen. Jedoch rückten die USA davon ab. Mehr noch, sie beschuldigen Russland und China, solche Systeme zu erschaffen. Ich denke, man muss die unkontrollierten Konsequenzen verstehen, zu denen das führen kann, solange es noch nicht zu spät ist. Denn solche Systeme zu kontrollieren, ist sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich. Besonders, wenn das Hyperschallsysteme sind. Das würde nämlich dazu führen, dass wir unser gesamtes Abschreckungskonzept überdenken und zur Strategie des nuklearen Erstschlags wechseln müssten. Und das wäre schrecklich.
Um zur gestrigen Konferenz zum Abzug der sowjetischen Truppen aus Europa Anfang der 1990er Jahre zurückzukommen. Die sowjetischen Truppen wurden abgezogen, die US-Truppen hingegen befinden sich weiterhin in Deutschland. Rein hypothetisch, welche Varianten für den Abzug dieser Truppen ohne Gesichtsverlust können Sie als Diplomat sich vorstellen?
Naja, seinerzeit wollten die sowjetische Regierung und Michail Gorbatschow persönlich sehr gern zeigen, dass die Sowjetunion ein zivilisierter Staat ist und nicht irgendein Reich des Bösen. Deswegen wurde beschlossen, und damals waren Konzepte wie die nicht-offensive Verteidigung, das Konzept von Olof Palme, nuklearfreie Zone Europa oder der Rapatsky-Plan sehr beliebt. Doch die Situation war eine völlig andere. Alle sahen sich an der Schwelle zu einer schönen neuen Welt und erst recht konnte niemand glauben, dass ehemalige Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes jemals NATO-Mitglieder werden wollen. Diese schreckliche Frage, dass wir kein schriftliches Übereinkommen erreichten, darüber, dass Ostdeutschland nie Mitglied der NATO werden und dort niemals taktische Atomwaffen stationiert werden sollten, entstand aus einer zum Himmel schreienden Naivität und Amateurhaftigkeit. Und unsere Partner, konkret kann ich Frau Thatcher nennen und die Franzosen, unsere Partner fragten uns, was tut ihr da überhaupt? Versteht ihr denn nicht, dass ihr so das ganze geopolitische System in Europa zum Einsturz bringt? Was ist jetzt machbar? Leider wurde der Prozess der Rüstungskontrolle in Europa zu Grabe getragen. Viele sind der Meinung, dass der damalige Vertrag veraltet ist, weil es keine Konfrontation zweier Blöcke mehr gibt. Wir können uns auch zu keinerlei konkreten Rüstungskontrollmaßnahmen einig werden. Da sind zu viele politische Probleme und gegenseitige Vorwürfe. Auch unsere Wissenschaftler, Experten, boten das mehrfach an. Fangen wir doch mit irgendwelchen konkreten Maßnahmen zur Absenkung der Kriegsgefahr an, zur Stärkung des Vertrauens und der Transparenz. Wenn, Gott bewahre, ein US-Flugzeug beim Überflug eines unserer Kriegsschiffe, zum Beispiel unseres flugzeugtragenden Raketenkreuzers, auf dessen Deck abstürzt, was passiert dann? Oder wenn ein russisches Flugzeug abgeschossen wird, weil es sich an irgendeinen heiklen Ort verflogen hat? Das kann zu einer sehr üblen, langfristigen Krise führen, wenn nicht gleich zum Krieg. Wir sagen also, lasst uns doch über irgendwelche real mögliche Maßnahmen einig werden. Mehr Kommunikation, mehr Datenaustausch zwischen den Militärs, gegenseitig über bevorstehende Manöver Bescheid geben, gegenseitig deren höchst zulässige Intensität festlegen, sie nicht in Grenzgebieten durchführen und auch keine militärischen Objekte in Grenzgebieten einrichten. Schauen Sie sich doch an, was die NATO-Staaten jetzt tun. Ich will keine Propaganda betreiben, aber unter der Ausrede, Russland wolle sie bald angreifen, werden in Polen und den baltischen Staaten immer größere NATO-Kontingente stationiert, vor allem US-Truppen. Natürlich wird das russische russische Militär alles tun, um diese Bedrohung zu neutralisieren. Und es ist wirklich eine Bedrohung. Malen Sie sich das aus. Aus Estland braucht ein Flugzeug bis nach St. Petersburg 2-3 Minuten. Das ist eine Bedrohung der strategischen Stabilität. Und wie antworten wir? Wir stationieren doch keine Truppen an den Grenzen. Natürlich vergrößern wir unsere Aufgebote, stellen neue Divisionen auf, doch sie befinden sich in 300 bis 400 Kilometern von den Grenzen entfernt. Gottlob wurde in den letzten Jahren der NATO-Russland-Rat einberufen, nach der Krise 2014 wieder. Doch da wurden alle 13 Arbeitsausschüsse praktisch aufgelöst. Die Dinge abdeckten wie Bekämpfung der Piraterie und des internationalen Terrors bis hin zu Fragen der Raketenabwehr. Damit reden wir momentan leider aneinander vorbei. Das ist ein Dialog unter Tauben. Obwohl ich nochmals sagen will, das Wichtigste ist, dass man überhaupt beginnt, miteinander zu reden. Denn die Lage in Europa spannt sich an. Ich bin als ehemaliger Diplomat dann doch dafür, dass man miteinander spricht. Ein gutes russisches Sprichwort lautet: lieber mager Frieden als gut Streit. Davon sollten wir alle ausgehen und auf ein Licht am Ende des Tunnels hoffen.
Herr Misin, Sie nahmen gestern hier im Museum der bedingungslosen Kapitulation in Berlin-Karlshorst an einer Diskussion teil darüber, wie man vom neuen Kalten Krieg abrücken kann. Und wir haben ein Interview vereinbart, doch Sie wollten das Interview nicht bei uns im Studio geben, sondern boten an, es hier zu drehen. Warum gerade dieser Ort?
Dieser Ort ist meines Erachtens ein symbolträchtiger. Dies ist ein heiliger Ort für alle Menschen der ehemaligen Sowjetunion, weil hier der schrecklichste Krieg, der große vaterländische Krieg des sowjetischen Volkes, zu Ende ging und hier der Akt über die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet wurde. Hier wurde der Schlusspunkt im Kampf gegen den Nationalsozialismus gesetzt. Auch für mich persönlich ist dieser Ort emotional sehr wichtig. Er liegt mir am Herzen. Hierher rückte neben anderen Verbänden die 5. Armee vor, darunter auch die Pionierbrigade meines Großvaters, der in heldenhaften Kämpfen den Weg praktisch von Moskau bis nach Berlin zurücklegte.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Das war der RT Deutsch Podcast.